Gut, das letzte Mal, da hat man angefangen, über chirale Symmetrie ein bisschen zu sprechen, aber vieles konnte ich nicht wirklich gut beantworten. Ich habe ein bisschen was nachgeschaut und auch vorbereitet, aber ich will es nicht sofort machen, sondern eventuell am Ende der Stunde. Also der Grund ist, wir hatten auch begonnen, das statische Quark-Antiquark-Potenzial auszurechnen. Und das ist eine längliche Rechnung, die ich gern heute fertig bringen würde. Und unter Umständen braucht es die ganze Stunde. Also entweder machen wir das mit der chiralen Symmetrie heute am Ende oder Anfang vom nächsten Mal. Und ja, jetzt, wie gesagt, machen wir direkt weiter mit dem, was wir ganz kurz begonnen hatten. Und zwar die Berechnung in Störungstheorie für QCD vom statischen Quark-Antiquark-Potenzial. Und ja, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, also was ich tue, ist nicht unbedingt das Eleganteste, aber ich will versuchen, möglichst viel auf bekanntem Wissen aufzubauen und möglichst wenig Neues eben einzuführen. Und das, was ich das letzte Mal schon hingeschrieben hatte, war eine kurze Wiederholung aus der Quantenmechanik, nämlich beim harmonischen Oszillator, da haben wir was sehr, sehr Ähnliches getan, nämlich haben wir damals die Energiedifferenz zwischen Grundzustand und erstem angeregten Zustand bestimmt. Und zur Erinnerung, das sah aus, Limes t gegen unendlich. Und dann hat man eine Zwei-Punkt-Funktion, also zwei Operatoren, die sehr einfach waren, nämlich x von t und x von 0. Und davon der Vakuum-Erwartungswert und der für große Zeitseparationen dieser beiden Operatoren. Und naja, das hat man damals gezeigt, dass das eine Konstante ist, eine positive Konstante, die uns eigentlich nicht interessiert. Und dann E hoch minus die gesuchte Energiedifferenz. Also E0 war der niedrigste Zustand negativer Parität, was der erste angeregte Zustand ist. Und E Omega, das ist der Grundzustand. Also das heißt, wenn wir das hier ausrechnen können, dann brauchen wir nur auf den exponentiellen Abfall schauen und haben diese Energiedifferenz. Und genau die gleiche Technik, die wollen wir jetzt anwenden, halt für eine sehr viel kompliziertere Theorie, wo man die Antwort nicht irgendwie auf einfachen Weg, wie hier zum Beispiel auch mit der Schrödinger-Gleichung kriegen können, nämlich auf QCD und auf die Fragestellung, wie ist eben die Kraft oder das Potenzial zwischen zwei, also in dem Fall unendlich schweren Quarks. Also deswegen, das sollte jetzt in Erinnerung behalten und irgendwie da versuchen, die Parallelen zu sehen, was zu dem, was wir jetzt tun. Also analoges Vorgehen mit QCD. Und zuerst mal ein bisschen Erklärung dieser Begriffe. Also ich habe das statische Quark-Antiquark-Potenzial genannt. Und statisch bedeutet in dem Zusammenhang unendlich schwere Quarks. An fester Position und die können weder erzeugt noch vernichtet werden. Also der Grund, warum wir das einschränken auf unendlich schwere Quarks, das liegt daran, dass wir jetzt im Gegensatz zur Quantenmechanik eine Quantenfeldtheorie betrachten und in der Quantenfeldtheorie, da können zum Beispiel Teilchen erzeugt und vernichtet werden. Also das heißt, wenn wir jetzt hier leichte Quarks oder was betrachten würden, da ist halt überhaupt nicht klar, ob nach einer gewissen Zeit statt zwei Quarks plötzlich vier Quarks da sind oder sich diese beiden Quarks annihilieren. Und genauso in der Quantenfeldtheorie oder was, wenn ich ein leichtes Teilchen habe, das kann sich ausbreiten oder auch wie in der Quantenmechanik wird es mit der Zeit zerlaufen, wenn kein Potenzial da ist. Also deswegen, um Potenzial wirklich vernünftig zu definieren, dass man halt einen wohldefinierten Abstand hat, wo man auch eine Kraft angeben kann, müssen wir halt diese Forderung machen, dass diese Quarks mehr oder weniger da fest hingepinnt werden und sie nicht bewegen können. Und in gewisser Weise gibt es da eine, in sehr guter Näherung halt eine Entsprechung in der Natur, nämlich wenn man mit die schwersten Quarks, nämlich die B-Quarks nimmt, also die erfüllen diesen statischen Grenzfall fast perfekt. Also das ist nichts Akademisches, sondern wirklich was, was man verwenden kann. Im Prinzip, wenn man dieses Potenzial hat am Ende, dann könnte man das wieder in die Schrödinger-Gleichung einsetzen und Energieeigenzustände ausrechnen. Und das wären dann gerade die Massen von B-B-Bar-Mesonen oder sogenannten Bottonium. Gut, also so viel zur Definition von statisch und jetzt dann das statische Potential. Also das will ich VUQ nennen. Das hängt von R ab, also vom Abstand dieser Quarks. Und naja, das ist halt begrifflich dadurch definiert, dass es gerade die Energie Differenz zwischen dem QCD-Vakuum, also das ist halt das Analoge zum Grundzustand vom harmonischen Oszillator, und dem niedrigsten QCD-Zustand, der genau ein statisches Q-Bar-Paar im Abstand R enthält. Gut, plus eventuell oder sehr wahrscheinlich, damit das Ganze halt überhaupt eine interessante Fragestellung ist, leichte Quarks und Gluonen. Wobei im Unterschied also zu diesen zwei statischen Quarks, die man fest vorgeben und wo sich nichts tun wird oder nichts tun kann, ist halt die Frage nach den leichten Quarks und nach den Gluonen eine dynamische Frage, und im Lauf der Rechnung wird sich das System halt gerade so einrichten oder wird uns eine Antwort geben, dass er die beste Kombination im Sinn von ja, diesem niedrigsten QCD-Zustand entsteht oder uns diese Antwort geben wird, sodass halt Quarks und Gluonen optimal eingerichtet sind. In gewisser Weise kennt ihr das auch von der klassischen Feldtheorie, ja, zum Beispiel die Kraft zwischen zwei Elektronen oder was berechnet. Dann rechnet er auch irgendwie das Minimum der Wirkung aus, und das Minimum ist nicht dadurch gegeben, dass ein Elektron hier ist und ein Elektron hier und sonst nichts, sondern da richtet sich halt gerade ein elektromagnetisches Feld so ein, dass die, Energie, sondern die Wirkung runtergedrückt wird. Und in gewisser Weise ist es halt auch in der Quantenfeldtheorie so, dass wenn man halt zwei Ladungen, in dem Fall Farbladungen, also diese statischen Quarks irgendwo hinsetzt, dann werden halt Quarks und Gluonen so erzeugt, dass die Energie sich möglichst weit absenkt. Gut, und das wollen wir eben ausrechnen. Okay, jetzt also auch in Analogie zur Quantenmechanik. Das könnte man Phi von 0 nennen. Und das hier könnte man Phi von T nennen, also das ist der gleiche Zustand, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Wollen wir jetzt auch so ein Objekt definieren, also was man häufig auch Testzustand nennt, nur dieses Mal halt auf unser Potentialproblem zugeschnitten. Testzustand Phi, und ja, nochmal die Logik, die wir im quantenmechanischen Fall hatten, also Quantenmechanik, harmonischer Oszillator. Also das Erste, was wir uns damals überlegt hatten, dass Parität ist eine Quantenzahl für den harmonischen Oszillator, weil das Potential halt gerade spiegelsymmetrisch ist. Und dann haben wir als nächstes damals gezeigt, dass also dieser Testzustand Phi, der sich ergibt, dass ich einfach den Operator X auf den Grundzustand anwende, dass der negative Parität hat. Und ja, mit diesem Argument eben konnten wir Folgendes tun. Da müsste ich wahrscheinlich doch nochmal eine Gleichung vom letzten Mal hinschreiben. Sorry, das war jetzt ein bisschen durcheinander. Also das letzte Mal war an der Tafel Folgendes gestanden, noch davor, ohne diesen Limes gegen unendlich Omega x von t, x von 0, Omega ist Summe über j, Omega x, j zum Quadrat, e hoch minus e j, minus e Omega mal t. Und also um diese Summe über j soll es jetzt da gehen, also weil wir gezeigt haben, dass Parität eine Quantenzahl ist und dass dieser Zustand x Omega gerade negative Parität hat, dann ist es, und dieses x Omega, das tritt eben gerade hier wieder auf, deswegen ist es möglich, diese Summe j halt auch auf Zustände negativer Parität zu beschränken. Denn wenn so ein Zustand positive Parität hat, dann wird der Überlapp berechnet zwischen dem Zustand negativer und positiver Parität und meine Zustände mit verschiedenen Quantenzahlen sind orthogonal und damit ist dieser Vorfaktor 0. Also das heißt, mit diesem Operator kann das Ganze auf p- Zustände beschränkt werden. Also hier nochmal die Gedankenkette, die Logik. Auch hier Summe J kann auf P-Zustände beschränkt werden. Gut, und also diese Logik habe ich halt deswegen wiederholt, weil jetzt wollen wir in der QCD halt Analoges tun, nämlich uns den Operator ausdenken anstelle von x, der aufs QCD-Vakuum wirkt. Und dann hat man im Prinzip eine Gleichung wie hier, eine Summe über alle QCD-Zustände. Und diese Summe wollen wir jetzt nicht auf die p gleich Minus-Zustände beschränken, sondern die wollen wir halt beschränken auf das, was wir hier gesagt haben, nämlich auf all diejenigen Zustände, die gerade ein statisches Quark-Antiquark-Paar im Abstand R enthalten. Und wenn wir davon dann den niedrigsten Zustand ausrechnen, dann haben wir gerade das Potenzial bestimmt. Also, das heißt jetzt, das Analoge in QCD, und zwar für die Observable VQQ von R. Und ja, auch hier kann man sich überlegen, die Anzahl der unendlich schweren Quarks oder auch Antiquarks an jedem einzelnen Raumzeitpunkt ist eine Quantenzahl oder aber auch mit anderen Worten ein Zustand, der halt ein statisches Quark an einer gewissen Position enthält, ist orthogonal zu allen Zuständen, die halt gerade kein solches Quark an dieser Position enthalten. Das Ganze gilt, und das bringt mich auch wieder zurück, warum wir hier das statische Potential anschauen und nicht irgendwie ein Potential zwischen leichten Quarks. Wenn ich leichte Quarks habe, ist das halt nicht so, weil ein leichtes Quark, das kann sich im Laufe der Zeit irgendwo hinbewegen. Das heißt, wenn ich ein bisschen Watt habe, hat es einen gewissen Überlapp zu einem Zustand, der von mir aus einer ganz anderen Position einen Quark hat. Oder ein leichtes Quark kann, wenn es ein entsprechendes Antiquark gibt, vernichtet werden. Dann hat es Überlapp zu Zuständen mit weniger Quarks. Oder es kann aus dem Vakuum ein Quark-Antiquark-Paar erzeugt werden. Dann hat es plötzlich Überlapp zu Zuständen mit mehr Quarks. Also das ist auch wieder ein Grund, warum man halt auf unendlich schwere Quarks, die halt fest da sind, aber keine Dynamik haben, das Ganze beschränken müssen oder wollen. Gut, also mit dieser Aussage hier kann man einen Testzustand hinschreiben. Also damit ist Phi, und das sieht jetzt so aus, also ist groß Q, das ist so ein, ja, Quarkfeldoperator für ein unendlich schweres Quark. Also das Antiquark setze ich bei 0, 0 und Z-Koordinate minus R halbe hin. Dann das Quark bei 0, 0 plus R halbe. Also die haben offenbar gerade den Abstand R und sind entlang der Z-Richtung getrennt. Dann setze ich also dieses Quark-Antiquark-Paar ins Vakuum rein. Und jetzt müsst ihr, da solltet ihr noch dran denken, dass diese Quarkfelder, die haben gewisse Indizes, nämlich Spin-Indizes und Farbe-Indizes. Also die Spin-Indizes, in der Regel verwendet man hier ein Gamma 5. Und zwar ist es orientiert an den leichtesten Messzonen, die man auch im Particle Databook findet, die haben Parität minus, und dieses Gamma 5, vielleicht irgendwas mal mit diesen Gamma-Matrizen gemacht hat, richtet gerade diese Parität minus ein. Wobei für uns ist es nicht von besonders großer Bedeutung, denn der Spin, worauf diese Gamma-Matrizen wirken, der hat ohnehin keinen Einfluss bei statischen Quarks. Also das heißt, egal wie die Spins dieser statischen Quarks stehen, das Potential wird sich nicht verändern. Da kennt ihr auch eine quantenmechanische Analogie, nämlich zum Beispiel die Hyperfeinaufspaltung im Wasserstoffatom. Also der Kernspin, der hat einen wesentlich geringeren Einfluss als zum Beispiel der Elektronenspin, weil der Kern sehr viel schwerer ist. Und wenn er einem Gedankenexperiment den Kern unendlich schwer macht, dann ist auch da der Spin bedeutungslos. Also deswegen, der Vollständigkeit halber, muss ich hier was reinschreiben. Und das ist hier Gamma 5. Aber es ist nichts Tiefsinniges oder hat keine große Bedeutung hier. Was eine gewisse Bedeutung hat und was ich noch offen lassen will, das ist eine Matrix C im Farbraum. Also das ist eine 3x3 Matrix im Farbraum. Und also die will ich erst ganz am Ende spezifizieren. Und in gewisser Weise können wir die dann so einrichten und uns angucken, ja, wie ist die Kraft, wenn von mir aus das eine Quark im roten Kanal ist und das andere im grünen Kanal, nur mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, oder was physikalisch, was eigentlich sinnvoller ist, was passiert zum Beispiel, wenn das gerade in einem sogenannten Farbsinkle-Zustand ist, also dass ich habe rot und antirot und plus grün und antigrün, plus blau und antiblau. Aber also wie gesagt, das lassen wir offen und uns ganz zum Schluss anschauen, wie das einen Einfluss auf diese Kraft hat. Also legt Farbeinstellung fest. Gut, also damit haben wir in gewisser Weise definiert, was wir ausrechnen wollen, nämlich jetzt halt, wie es da oben steht, eine Korrelationsfunktion zwischen Phi von t und Phi von 0. Und das ist jetzt das nächste. Und also ich will das Ganze einschränken auf t größer 0. Das macht uns das Leben ein bisschen leichter, denn wenn wir jetzt ein Pfadintegral hinschreiben, müssen wir nicht auch noch auf diese Zeitordnung achten, die da immer auftritt. Wenn ich t größer 0 fordere, kann ich diese Zeitordnung weglassen. Also das ist der einzige Grund. Gut, und also diese Korrelationsfunktion, ich meine, was wir da halt tun, also umschreiben von diesem Ding Phi von t, Phi von 0 ist gleich also was ich tun muss, um hier das Bra vom entsprechenden Zustand zu berechnen, ist da oben einen Decker drauf zu setzen. Und wenn ich da oben einen Decker drauf setze, dann sieht es folgendermaßen aus. Also Omega, das Q wird dann im Prinzip zu einem Q bar plus R halbe, Komma T, Gamma 5, Lambda Decker, Q von minus R halbe, Komma T. Also dieses Q, das ist eigentlich das Q bar nach dem Deckern und dann also es geht sozusagen weiter. Q bar von minus R halbe 0, Gamma 5, Lambda, Q von plus R halbe 0 und Omega. Und eine Kleinigkeit muss ich noch tun. Hier kommt ein Minuszeichen rein. Also es ist auch nicht, hat keine große Bedeutung, aber der Korrektheit oder Vollständigkeit halber will ich es reinmachen. Also das entsteht durch Staggern von diesem Anteil hier, denn wenn euch erinnert, dieses Q-Bar, das ist nicht Q-Dagger, sondern das ist Grad Q-Dagger mal Gamma 0. So ist das definiert. Und wenn ich das hier Dagger, kriege ich auch nicht Q-Bar, sondern da kriege ich halt raus Gamma 0. Q-Bar am Ende und nee, was muss ich machen? Q-Bar-Dagger muss ich schreiben, Gamma 0, das müsste Q sein. Und naja, dann seht ihr, dass da steht Gamma 0, Gamma 5, Gamma 0 und Gamma 0, Gamma 5, Gamma 0, das ist gerade minus Gamma 5 und das ist halt dieses Minuszeichen, was ich hier eingefügt habe. Gut, und also dieses Ding hat halt genau diese Form, die wir brauchen, um Pfadintegrale auszurechnen. Also das ist ein Vakuumerwartungswert, bereits von einem zeitgeordneten Produkt von Operatoren, also t größer 0 haben wir gefordert. Das heißt, das können wir direkt in den Pfadintegral umschreiben und ausrechnen. Und dann Berechnung. Mit Störungstheorie. Gut, und also das werden wir in 5 Minuten dann tun. Das wird ein bisschen länger brauchen, das auszurechnen. Gerade, dass die Logik klar wird, worauf wir hinwollen. Was wir eben auch machen können mit dieser Korrelationsfunktion ist Folgendes. Wir können das Ganze vergleichen, und zwar mit dem asymptotischen Verhalten. Und das ist wieder analog wie die allererste Zeile, die direkt neben der Überschrift an der Tafel steht, nämlich, wenn ich mir angucke, Limes t gegen unendlich von dieser QCD-Korrelationsfunktion wird ein ja, völlig analoger Ausdruck dastehen, nämlich eine Summe über alle Zustände in der QCD, dann mein Testzustand, der Überlapp mit einem QCD-Zustand, das Ganze quadriert. Das hier will ich der Einfachheit halber im Folgenden als CJ bezeichnen. Und dann habe ich einen exponentiellen Abfall wieder EJ minus E Omega T. Also um das herzuleiten, brauche ich keine Quantenfeldtheorie oder irgendwas, sondern das Einzige, was passiert, dass ich hier einen Zeitentwickler einführe, also ein E hoch minus HT, ein E hoch plus HT, links und rechts neben Operator schreibe und in der Mitte dann eine 1 in Form von Energieeigenzuständen einfüge. Also ganz genau, wie wir es beim harmonischen Oszillator gemacht haben. Das ist eine einzeilige quantenmechanische Rechnung. Gut, und naja, das gleiche Argument halt wie gerade. Er hat versucht, plausibel zu machen, dass die Anzahl der statischen Quarks und Antiquarks eine Quantenzahl ist. Das heißt, dieser Zustand enthält halt gerade ein statisches Quark und ein statisches Antiquark bei Plus und Minus R halbe. Das heißt, wir können die Summe über diese Zustände J gerade auf diese Menge von Zuständen reduzieren, die hat auch ein statisches Quark und ein statisches Antiquark enthalten. Sonst wäre dieser Vorfaktor ohnehin Null. Also kann reduziert werden auf QCD-Zustände mit einem Q-Bar bei minus R halbe und mit einem Quark bei plus R halbe. Gut, und wenn ich halt diese Summe so reduzieren kann, dann ist es nicht schwer, was rauskommt im Limes t gegen unendlich, nämlich halt gerade der niedrigste Zustand wird hier überleben oder das asymptotische Verhalten dominieren. Dann habe ich also ein C0 mal E hoch und mit unserer verbalen Definition vom statischen Quark-Antiquark-Potential, nämlich gerade, dass das die Energiedifferenz zwischen dem QCD-Vakuum und dem niedrigsten QCD-Zustand ist, der genau ein statisches QQ-Paar enthält im Abstand R, steht halt hier diese Differenz, also diese Definition vom statischen Potential. Also haben wir hier VQQ R mal T. Naja, und damit ist vom Prinzip her eigentlich alles gesagt. Also wenn wir das hier in Störungstheorie berechnet haben, dann müssen wir halt nur diesen Ausdruck vergleichen mit dieser asymptotischen Form und können direkt das Potential ablesen. Also das ist die Logik dessen, was jetzt noch zu tun ist, und das Aufwendige ist als eher die Störungstheorie, zumindest in der führenden Ordnung für dieses Ding da anzuwenden. Gut, was ich vielleicht hier noch hinschreiben will, bereits im Hinblick auf Störungstheorie, das VQQ von R, das werden wir natürlich als Reihe in der Kopplungskonstante G berechnen, wenn wir Störungstheorie machen. Und das hat dann halt einen Anteil V0 plus, wir werden dann sehen, wenn wir Diagramme malen, dass die niedrigste Ordnung, die auftreten kann, g Quadrat ist mit einem V2 von R plus ein g hoch 4, V4 von R und so weiter. Das kann man beliebig hochtreiben. Gut, und die nullte Ordnung, also g hoch 0, da habe ich keine R-Abhängigkeit hingeschrieben und das ist, glaube ich, auch plausibel. Wenn ich die Kopplungskonstante gegen 0 schicke, dann gibt es keinerlei Wechselwirkung zwischen dem Quarkfeld und dem Gluonenfeld. Also das heißt, wenn man Kopplungskonstante 0 oder allerniedrigste Ordnung rechnet, dann verhalten sich die Quarks halt gerade wie freie Fermionen. Und freie Fermionen ist gleichgültig, wo ich die im Raum hinsetze. Also die haben keine Abstandsabhängigkeit in der Kraft oder im Potenzial. Deswegen habe ich hier bereits das R weggelassen. Also das Ziel wäre, oder ist dann später, gerade halt die niedrigste interessante Ordnung, also dieses V2 von R zu bestimmen. Gut, jetzt also soll es darum gehen, hierfür die Störungstheorie durchzuführen. Und da muss ich wieder ein Stück zurückgehen, nämlich auf unser Kapitel, wo wir Fermionen behandelt haben. Und da hat man den fermionischen oder jetzt in unserem Kontext den Quark-Propagator mal hingeschrieben. Und also dieser Propagator hat die folgende Form. So ein Propagator von x nach y sah aus 1 durch 2 Pi hoch 4 Integral d hoch 4 p e hoch minus i p x minus y plus i Gamma mü p mü plus m dividiert durch p Quadrat plus m Quadrat. Also das hier, das stand an der Tafel, glaube ich, im Kapitel 5 über Fermionen. Und ja, was wir damals nicht gemacht haben und wo ich jetzt nur das Ergebnis angeben will, ich glaube, es ist sogar auf dem Hausaufgabenzettel momentan drauf oder war letzte Woche drauf, ist, diesen Propagator kann ich halt auch wieder ausrechnen oder zumindest ein bisschen vereinfachen, nämlich indem ich halt diese Impulsintegration ausführe. Und das haben wir einmal sehr explizit getan, nämlich für das skalare Feld. Und wenn euch erinnert, wie man das macht, man führt die P0-Komponente als erstes aus und die P0-Komponente, die führt man halt dadurch aus, dass man den Residuensatz anwendet. Also dass man halt von Minus bis Plus unendlich integriert und dann den Weg entweder oben rum im Unendlichen oder unten rum im Unendlichen schließt, sodass dieses Schließen keinen Beitrag gibt. Und dann muss man lediglich gucken, wo sind Pole. Und die Pole verbergen sich halt gerade in dem p Quadrat plus m Quadrat, also irgendwo in der imaginären Ebene. Und naja, dann hat man diese Integration diesmal dann los. Und also ein bisschen muss man halt mit diesen Gammas und so weiter aufpassen. Also ich will nur das Ergebnis angeben und das nachzuvollziehen ist für euch eine gute Übungsaufgabe. Also es verbleibt die räumliche Integration. Die minus i p x minus y und dann steht e hoch minus i, ich sage gleich, was i ist, Betrag von x0 minus y0 und dann plus minus Gamma 0 e plus i Gamma j p j plus m und das Ganze dividiert durch 2i. Also ja, Residuensatz. Gut, und dieses e, ja, der Name legt es fast schon nahe, das ist halt gerade diese relativistische Energie-Impuls-Beziehung m Quadrat plus p Vektor zum Quadrat und das Plus Minus, das ist ein Plus für x0 minus y0 ist größer 0 und Plus Minus ist ein Minus für x0 minus y0 ist kleiner 0. Gut, und naja, jetzt Das ist noch der allgemeine Quark-Propagator für beliebige Masse m. Jetzt kann ich den vereinfachen, indem ich die Masse gegen unendlich schicke, also mir das Ganze für statische Quarks anschaue. Und dann habe ich einen freien statischen Quark-Propagator. Also der Limes m gegen unendlich. Naja, und wenn ich diesen Limes m gegen unendlich mache, also dann fällt mir einiges weg. Und vielleicht kann man das da oben bereits mal skizzieren. Also wenn ich mir nur das hier angucke und für festes p-Vektor mir anschaue, dann wird als erstes mal das hier gegen m gehen. Dann habe ich auch hier das anstelle von e ein m stehen. Das hier, das pj, das geht also in Anführungszeichen gegen 0 oder was das heißen soll, ist es vernachlässigbar gegenüber dem unendlichen m. Naja, und hier haben wir auch noch ein e stehen, also das kann ich dann auch durch das m ersetzen. Und dann ist das Ganze schon deutlich einfacher. Also ja, hier habe ich auch noch ein m, dann die 0 fällt weg gegenüber den, den unendlichen m's. Aber die m's selber, die kürzen sich nochmal raus, also das heißt m, m und m kann ich wegstreichen. Und dann habe ich in der Tat einen relativ kurzen Ausdruck, also SF von x, y ist 1 durch 2 pi hoch 3 Integral d hoch 3 pi i hoch minus i p x minus y e hoch minus m x 0 minus y 0 1 plus minus Gamma 0 halbe. Also das ist, wenn er genau hinschaut, alles, was von diesem Bruch hier noch übrig bleibt. Naja, und das Integral davon, was für endlich schwere Quarks ziemlich bösartig ist, das ist jetzt plötzlich sehr, sehr gutartig. Nämlich, das sollte da alles sofort sehen, was das gibt. Das ist eine sehr wichtige Beziehung. Aber wenn man Feynman-Diagramme ausrechnet, tritt es immer wieder auf. Das ist die Delta-Funktion, genau. Also ein d hoch 3p, i hoch ip, irgendwas, wenn das p da hinten nicht auftritt, das ist gerade Delta von diesem irgendwas. Also Delta von x minus y. Gut, und ich meine auch die Form von dem Ergebnis, auch wenn es noch nicht wirklich eine physikalische Observable ist, glaube ich, kann man schon erkennen, dass es in gewisser Weise Sinn macht. Also wir haben uns darauf festgelegt, unendlich schwere, unbewegliche Quarks anzuschauen. Und tatsächlich kommt aus unserer Rechnung auch raus, dass wenn ein Quark halt von mir aus bei y räumlich startet, dann muss es auch nach beliebig langer Zeit bei demselben Raumpunkt enden, sonst wäre diese Delta-Funktion 0. Also das heißt, dieser Propagator, ohne dass ich es reingesteckt habe, also ich habe nur Masse gegen unendlich geschickt, da kommt sofort diese Aussage, die da irgendwo steht, raus, nämlich dass unendlich schwere Quarks halt an fester Position bleiben. Was auch in gewisser Weise sinnvoll ist, also dieser Propagator ist ja ein, hier habe ich es hingeschrieben, freier Propagator, also der weiß noch nichts von Gluonen oder von irgendwelchen Wechselwirkungen. Wie ihr es jetzt schon öfter gesehen habt, zum Beispiel anhand von dieser Formel wieder oder auch da oben beim harmonischen Oszillator, wenn ich halt so eine Zwei-Punkt-Funktion von Operatoren anschaue, dann ist der exponentielle Abfall ist mehr oder weniger äquivalent zur Energie. Und wenn ich das für ein freies, nicht wechselwirkendes Quark mache, dann ist es sinnvoll, dass halt gerade die Masse von diesem Quark rauskommen wird. Und wenn man da hinschaut, hat es halt gerade auch diesen Abfall e hoch minus die Masse mal die Zeitdifferenz. Was das da hinten ist, das kann man auch interpretieren, aber da muss man sich ein bisschen mit den Gamma-Matrizen und mit den Spin-Komponenten auskennen. Das wird jetzt länger dauern, deswegen will ich es nicht tun. Aber zumindest die ersten beiden Elemente, das ist was, was wir eigentlich hätten erwarten können und was wirklich schön aus dieser Rechnung noch rauskommt. Gut, ganz kurz, also bevor wir jetzt dann endgültig loslegen, hier für die Störungstheorie zu machen, nochmal Elemente dieser Feynman-Regeln. Also Feynman-Regeln der QCD. Also Lorentz-Eichung. Das heißt, dieser Parameter Xi, der muss 1 sein. Also ich will nur eine Liste zusammentragen und euch zeigen, dass wir das alles berechnet haben. Also Propagatoren, wie viel gibt es da? Naja, es gibt den Quark-Propagator. Den habe ich irgendwo hier stehen, genau. Der Zeile hier, den haben wir also ausgerechnet, dann gibt es die statische Version davon, die haben wir gerade eben berechnet, also die habt ihr hier stehen. Dann gibt es den Gluon-Propagator. Den haben wir berechnet, weiß nicht, vielleicht vor 1-2 Stunden in Lorentz-Eichung. Und also ich kann versuchen, ihn mal aus dem Gedächtnis hinzuschreiben. Vielleicht hilft er mir gerade mal. Wie habe ich den genannt? War das, ich glaube, DF? Erinnert sich von euch da einer noch? Ich schreibe mal hin, was ich denke, dass es ist, und ihr kontrolliert mal eure Aufzeichnungen. Dann wahrscheinlich Delta. AB Delta Menü. Nicht DO4X, DO4P, P Quadrat und E hoch minus I, P, X minus Y. Also sowas nehme ich an, müsste das gewesen sein. Wahrscheinlich stimmt sogar exakt aufs Vorzeichen. Hat es jemand von euch da? Kann es bestätigen? Gut. Also den werden wir im Folgenden eh brauchen. Und dann hat man noch den Gauss-Propagator. Aber wie gleich argumentieren wir, der Gauss-Propagator, der spielt in dieser führenden Ordnung G Quadrat ohnehin keine Rolle. Also deswegen werde ich nicht nochmal abschreiben. Aber im Prinzip, wenn er dieses Spiel zu Hause weitertreibt, zu höheren und höheren Ordnungen, dann wird er den irgendwann brauchen. Also das heißt, die Dinge haben wir alle zur Verfügung oder uns beschafft im Lauf der Vorlesung. Dann, naja, die Vertices der QCD-Wirkung. Die sind direkt ablesbar. Also die will ich vielleicht hinzeichnen. Wobei auch das haben wir im Prinzip schon getan. Also es gibt so ein 3-Gluon-Vertex, wo halt AA und A zusammenläuft. Und der ist proportional zu G. Dann hat es ein 4-Gluon-Vertex, wo 4 Gluonfelder zusammenlaufen. Der ist proportional zu G². Also das hat man in Young-Mills-Theorie bereits beredet. Dann kommt in Lorentz-Eichung ein 3. dazu. Ein Ghost-Ghost-Gluon-Vertex. Da koppeln 2 Ghost-Felder ans Gluon. Gut, und ich glaube, den hat man noch nicht hingeschrieben, aber das müsste auch relativ offensichtlich sein, wie die Wechselwirkung zwischen Quarks und Gluonen aussieht. Das ist eine Quarklinie, wo auch ein Gluon dranhängt. Psi bar, Psi und A. Und der ist auch proportional zu G. Also der kommt von dem Psi bar Gamma mü D mü plus M Psi, wobei dieses D mü halt gerade, ich glaube, wir hatten es mit einem Minus immer definiert, IGA mü ist. Und da seht ihr, dass halt Psi bar Psi und A drinstehen und die machen gerade diesen Vertex. Gut, und weitere Wechselwirkungen, die gibt es in QCD in Lorentz-Eichung nicht. Also das heißt, wenn man Diagramme hinmalt, müssen wir diese Kombinationen betrachten und wenn wir das tun, dann erwischen wir alle Diagramme. Gut, dann hat man, also auch wenn er an Störungstheorie zurückdenkt, hat Raumzeitintegrale über Vertexpositionen jedes Mal. Also wann immer so ein Vertex halt auftritt, muss man Integral d hoch 4x reinschreiben. Das hat man beim Skalarfeld insbesondere in Übungen immer wieder verwendet. Und naja, das Letzte, was ihr auch sehr viel geübt habt, ist halt die Kombinatorik, die auch nicht im Einzelnen angeben will, sondern halt auch hier auf die Übungen verweisen. Also im Prinzip, diese Liste ist noch keine vollständige Anleitung, aber ich denke, es ist eine gute Zusammenfassung. Und wenn ihr da drauf guckt, solltet ihr sehen, dass all das, was wir benötigen, das haben wir beredet und steht irgendwo in euren Aufzeichnungen. Und die Fähigkeiten dazu, die habt ihr oder solltet ihr entwickelt haben im Laufe der letzten Tage und Wochen. Gut, also jetzt sind wir, denke ich, in der Position, tatsächlich diese Korrelationsfunktion hier mal anzugehen. Und zwar machen wir es halt Ordnung für Ordnung. Also die einfachste und erste Ordnung, die wir brauchen, ist gerade g hoch 0. Und g hoch 0 ist ein relativ einfaches Feynman-Diagramm. Nämlich, das sieht halt gerade so aus, wobei also in diese Richtung jetzt die Zeit aufgetragen ist und hier, das ist die Z-Achse und naja, das ist halt dann der räumliche Abstand R hier und das hier ist der zeitliche Abstand T. Und was halt hier gezeichnet ist, das sind die Quarklinien. Und man offensichtlich kann ich nichts Komplizierteres tun, denn jeder Vertex, den ich hier dazu nehme, gibt mir mindestens eine Potenz der Kopplungskonstante. Das heißt, dann wäre es nicht mehr g hoch 0. Naja, und warum ich gerade 2 Quarklinien reinmache, von diesen Positionen oder in diesen Abständen des Theta halt in dem Objekt, was wir eigentlich berechnen wollen. Ich meine, da habt ihr gerade zwei Quarks und zwei Antiquarks halt an den Positionen plus, minus, r halbe und 0 und t. Also das heißt, es ist wie in der freien Feldtheorie, wie in der freien Skalarenfeldtheorie, da hat man im Prinzip auch solche Diagramme, wie wir ganz am Anfang begonnen haben. Gut, und also der Beitrag zur Korrelationsfunktion. Das ist dann folgender. Also will hier auch ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, eine neue Notation einführen, nämlich einfach so spitze Klammern und diese spitzen Klammern, also die geht da hinten dann irgendwo wieder zu. Das soll ein Pfadintegral Erwartungswert beschreiben. Also das heißt, wenn irgendwas zwischen so spitzen Klammern steht, dann ist das äquivalent zu Integral dA, Integral dC, dC bar und was auch immer noch wir für Felder haben und dann e hoch minus s und da halt auch diese Felder reingeschrieben. Also das heißt, ich will einfach diese Integration bei Felder und e hoch minus die Wirkung, die ja immer dasselbe ist, nicht immer aufschreiben und deswegen macht man häufig diese Spitzenklammern. Und das Interessante ist halt das, was man eigentlich berechnet mit dem Pfadintegral. Und also was ich jetzt da halt reinschreiben muss, ist das hier, was in der Korrelationsfunktion drin steht, also diese vier Quark-Operatoren. Und ich shifte die schon ein kleines bisschen um, nämlich ich fange nicht mit dem Q-Bar an, sondern das lasse ich momentan aus und fange mit dem Gamma 5 an. Also Gamma 5, Q-Dagger, dann Q von minus r halbe t, q bar von minus r halbe 0, Gamma 5, Lambda, okay, offensichtlich gibt man jetzt doch der Platz aus, dann q von plus r halbe 0. Und jetzt schreibe ich also dieses erste q bar ganz hinten hin und sage gleich, warum ich das darf. Oder was da noch passiert. Also, ich kann das von hier nach hier vorbeiziehen, denn im Pfadintegral sind diese fermionischen Felder keine Operatoren mehr, sondern lediglich Grassmann-Zahlen. Und Grassmann-Zahlen kann ich einfach vertauschen, nämlich bei jeder Vertauschung führe ich halt ein zusätzliches Minuszeichen ein und das ist auch gerade der Grund, warum ich dieses Minuszeichen, was man hier noch stehen hatte, oben im Pfadintegral nicht mehr stehen habe. Also ich ziehe dieses Q-Bar an 1, 2, 3 Quarkfeldern vorbei und damit kriege ich 3 Minuszeichen. Mit dem davon sind 4 Minuszeichen und das fällt weg. Was ich auch noch tun muss, damit es korrekt ist, also denkt dran, diese Qs und Q-Bars, das sind ja keine einkomponentigen Objekte, sondern vierkomponentige Objekte, also Spinoren. Und während ihm hier, also in der Notation, dieses Q-Bar und Q mit diesen Matrizen hier kontrahiert wurde, in Anführungszeichen zu einer Zahl oder zu einem einkomponentigen Objekt, ist, wenn ich sozusagen, das ist sowas wie ein transponierter Vektor, wenn ich den ganz hinterschiebe, dann wäre das, was hier steht, plötzlich eine 4 mal 4 Matrix, wohingegen das da unten eine einkomponentige Sache ist. Deswegen, um da nichts verkehrt zu machen, muss ich Folgendes machen, nämlich hier eine Spur bilden. Also das ist völlig äquivalent, sozusagen der Spin- und Farbindex, der halt hier steht und der mit diesem Zeug hier eigentlich kontrahiert werden müsste, der wird über diese Spur halt korrekt dann kontrahiert. Also dieses Objekt, das ist 1 zu 1 von dem da unten übernommen. Gut, warum ich das gemacht habe, dass ich dieses Q-Bar hierher gezogen habe, ist, dass jetzt fällt es halt einfacher, den statischen Quark-Propagator zu verwenden. Denn erinnert euch, was passiert, wenn ich Quarkfelder oder Antiquarkfelder irgendwo in einem Pfadintegral stehen habe. Im Prinzip, um es formal zu sehen, würde man halt die Quark- und Antiquarkfelder wieder durch die Ableitungen nach den entsprechenden Quellen ersetzen, das Erzeugende funktional ableiten. Und für je einen Quark und einen Antiquark kommt halt aus dem Erzeugenden funktional aus dem Exponenten ein Propagator nach unten. Also das wisst ihr, da habt ihr bei der 404-Theorie halt auch oft genug gesehen. Immer wenn ihr zwei Phis irgendwo stehen habt, dann kriegt ihr am Ende einen Propagator zwischen diesen beiden Phis. Und also ich würde es nicht halt über ausführlich machen, wenn wir dann wieder Tafel für Tafel vollschreiben. Also was halt passiert ist, dass QQ-Bar ersetzt wird durch den statischen Propagator, der da unten steht, also SF von minus R halbe Komma T nach minus R halbe Komma 0 und hier ähnlich SF von plus R halbe 0 nach plus R halbe T. Im Prinzip, wenn das leichte Quarks wären, hätte da noch eine Möglichkeit. Da könnte der dieses Quark mit diesem Antiquark kombinieren und die beiden hier. Aber hier tritt es nicht auf, und zwar liegt es auch wieder daran, dass wir statische Quarks haben und statische Quarks diese Delta-Funktion in der räumlichen Position tragen. Also das heißt, eine Propagation von einem statischen Quark bei minus R halbe zu einem Antiquark bei plus R halbe, die ist von Haus aus null. Bei einem leichten Quark wäre das eben nicht der Fall. Also da hätte er doppelt so viele Terme, wenn er so eine Korrelationsfunktion ausrechnet. Gut, jetzt könnt ihr diesen Ausdruck da unten einsetzen und dann kommt Folgendes raus. Für Mathematiker ein sehr unschönes Objekt, das Delta von 0 zum Quadrat. Also das ist dieses Delta x minus y. Also das ist halt für einen Physiker eine sehr, sehr große Zahl. Die spielt auch keine Rolle für die Observable, die wird in jedem Diagramm im Prinzip drinstehen. Dann haben wir I hoch minus 2 mt, also ein Abfall mit 2 mal der Quarkmasse. Dann haben wir eine Spur im Spinraum von Gamma 5, 1 plus Gamma 0 halbe, Gamma 5, 1 minus Gamma 0 halbe. Und dann haben wir im Farbraum auch eine Spur von Lambda Dagger mal Lambda. Mehr bleibt dann nicht mehr übrig. Vielleicht habt ihr solche Produkte von Gamma-Matrizen mal ausgerechnet, entweder beim Herrn Philips im letzten Semester oder eventuell macht auch der Herr Rischke sowas in seiner Advanced Quantum Mechanics oder wie diese Vorlesung heißt. Also was er in der Regel nicht tun sollte, ist diese 4x4-Matrizen hinschreiben und dann auf dem Papier zusammen multiplizieren. Ich meine, das gibt es richtige Ergebnisse, aber das ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt ein paar Relationen zwischen Gamma-Matrizen, die man halt sich einmal herleitet oder die man irgendwann dann auswendig weiß. Also zum Beispiel, wenn er ein Gamma 5 mit einer Gamma-Matrix vertauscht, dann gibt es ein Minuszeichen. Und dann ist das hier halt Gamma 5, 1 minus Gamma 0 halbe. Dann eine andere Regel ist, wenn er zwei Gammas multipliziert, kommt die Identität raus. Das heißt, das ist 1. Okay, und was er jetzt noch im Prinzip ausmultiplizieren müsst, das ist das Hintere. Also auch das müsst ihr nicht in 4x4 Schreibweise machen, sondern könnt halt auch wieder Gamma 0 Quadrat ist eine 1 verwenden. Dann bleibt euch insgesamt übrig 1 minus Gamma 0 halbe. Und jetzt könntet ihr, wenn ihr wollt, zum Beispiel irgendeine Darstellung der Gamma-Matrizen verwenden und dieses Gamma 0 da einsetzen. Und dann, was insgesamt rauskommt, das als Übungsaufgabe nochmal nachvollziehen wollt, ist, dass dieses Objekt gerade dann 2 ist. Also, das heißt, die letzte Zeile dieser Rechnung ist dieser Vorfaktor 2. Dann Delta 0 zum Quadrat und die i-Funktion, die schreibe ich als Potenzreihe 1 minus 2 mt plus weitere Terme und dann das, was wir erst ganz am Ende uns angucken wollen, nämlich die Ausrichtung, die relative Farbausrichtung der Quarks noch in Form von so einer Spur. Gut, das ist, jetzt haben wir hier noch keine große Informationen gewonnen über die Wechselwirkung, aber eine Sache erlaubt uns diese Gleichung dennoch und die ist nötig, um die Wechselwirkung abzulesen, nämlich diese Konstante C0, die können wir jetzt bestimmen. Denn das Ding da hinten, das hat ja auch eine Potenzreihenentwicklung 1 minus VQQ von R mal T und so weiter. Das heißt, der einzige Teil, der T und G unabhängig ist, das ist dieses C0 davon. Und gerade sowas haben wir hier auch stehen, nämlich 2 Delta 0 Quadrat mal diese 1 hier, mal die Spur im Farbraum. Also das heißt, die Folgerung insbesondere aus dieser Rechnung ist, also Vergleich mit diesen Gleichungen da unten. Lass mal C0 gleich 2 Delta 0 zum Quadrat und dann 3 Lambda Lambda Decke haben. Gut, jetzt endlich das, was uns hoffentlich eine physikalische Information über die Wechselwirkung von dem Quark-Antiquark-Paar liefert, nämlich die Ordnung G Quadrat. Und naja, auch hier machen wir als erstes mal Feynman-Diagramme hin. Also was wir zur Verfügung haben, oder was unsere Randbedingungen sind, sind halt wieder unsere vier statischen Quarks, die bereits also hier in der Korrelationsfunktion stehen. Und jetzt halt die Frage, wie kann ich diese Vertices, die ich hier hinzeichnet habe, hier einbauen, um möglichst niedrige Gesamtpotenz in G zu erzeugen. Und naja, die beste oder einzige Chance ist halt sicher der Vertex da hinten, denn der enthält als einziger Quarks und Antiquarks. Also das heißt, was ich halt tun kann, ist, dass ich diese statischen Quarks propagieren lasse und an irgendeiner Stelle halt diesen Gluonen-Vertex dahin hänge. Und das gibt mir bereits eine Potenz in G. Gut, und die niedrigste Möglichkeit halt irgendwie dieses Diagramm da komplett zu machen, ist, wenn ich das Gleiche an der Stelle tue und da halt auch so einen Gluon-Vertex mache und dann die da unten verbinde und das ein Gluon ist, was halt von links nach rechts läuft. Oder was ich auch tun könnte, aber ich klammere es gleich ein, alternativ, was mir auch G-Quadrat liefert, könnte ich das Ganze noch so machen, dass ein Gluon hier rausläuft, aber hier wieder reinläuft. Nur, also auch wenn dieses Diagramm physikalisch nicht unsinnvoll ist, wird uns das wiederum keinen Beitrag zur Wechselwirkung geben. Denn das ist das, was man in der Störungstheorie als disconnected Diagramm immer bezeichnet hat. Und das ist halt ein Produkt von einer komplizierten Rechnung hier und einer einfachen Rechnung hier. Aber ohne, dass irgendwie die Positionen, die hier eingehen, in diesen Anteil eingehen oder umgekehrt. Also das heißt, es gibt zwar einen Beitrag, aber das gibt uns keinen Beitrag, der von R abhängt. Der mag, oder dieser Beitrag wird wahrscheinlich daher in dieses V0 davon eingehen, aber dieses V0, das interessiert uns eigentlich nicht. Denn ob ein Potenzial ein bisschen nach oben oder unten geschoben ist, macht keinen Unterschied. Wichtig ist die Form des Potenzials. Das heißt, ihr könnt es als Übung ausrechnen oder man könnte es ausrechnen, aber ich will nicht irgendwie eine Viertelstunde verschwenden für irgendwas, was am Ende uns keine neue Physik gibt. Dagegen dieses Diagramm ist natürlich anders. Also je nachdem, wie weit die jetzt entfernt sind, wird halt diese Propagation vom Gluon von minus R halbe nach plus R halbe irgendwie eine andere funktionelle Abhängigkeit geben. Also das hier ist halt physikalisch gerade die Wechselwirkung durch einen sogenannten Ein-Gluon-Austausch. Das heißt, dieses Ding wollen wir jetzt im gleichen Stil wieder oben noch versuchen zu berechnen. Gut, und lassen wir dann gleich hier an diesem Vertex den entsprechenden Wechselwirkungsterm mathematisch korrekt hinschreiben. Irgendwo hatte ich das, glaube ich, schon so halb notiert. Genau, also das ist der Vertex und ich habe euch angegeben, wo er herkommt, nämlich halt aus der Quarkwirkung und der kovarianten Ableitung. Und jetzt schreibe ich nochmal in Komponenten auf, denn so wird man verwenden. Also das ist minus i g und dann q bar a gamma mu a mu c lambda c a b halbe q b. Also denkt dran, dieses klein lambda, das waren diese Gell-Mann-Matrizen und die sind 3x3-Matrizen im Farbraum und der Rest ist, glaube ich, klar. Gamma-Mü ist halt wieder so eine Dirac-Matrix und dann haben wir zweimal das statische Quarkfeld und einmal das Gluonfeld. Also jetzt wieder der Beitrag zur Korrelationsfunktion. Also will auch hier wieder nicht riesig viel schreiben. Also wenn das jetzt ein bisschen zu schnell oder zu unübersichtlich ist, dann würde ich euch halt bitten, zu Hause einfach nochmal das alles sehr umfangreich und sauber aufzuschreiben. Also wir haben offenbar ein G-Quadrat, weil wir zweimal diesen Vertex haben. Dann in den Feynman-Regeln habe ich es erwähnt, dass wir über die beiden Vertex-Positionen integrieren müssen. Also nennen wir das von mir als x und das hier y. Dann haben wir jetzt ein Integral d hoch 4x, Integral d hoch 4y. Dann dieses Spiel, was ich da oben noch explizit getan habe, nämlich erstmal den Pfadintegralerwartungswert in Form von Quarkfeldern hingeschrieben und erst in dem zweiten Schritt die Propagatoren eingesetzt, das will ich jetzt weglassen. Also ich will direkt die Propagatoren hinschreiben, was in gewisser Weise halt aus dem Bild ersichtlich ist, was rauskommen wird. Ein Propagator von hier nach hier, von hier nach hier, ein Gluon-Propagator von hier nach hier und so weiter. Also im Prinzip das Schlimmste, was ihr jetzt falsch machen könnt, das wäre ein Vorzeichen. Und um euch das genau zu überlegen, würde ich euch halt auch bitten, wenn ihr es nicht unmittelbar seht, dass ihr es einfach sorgfältiger nochmal zu Hause tut. Also was wir haben ist Folgendes. Es ist wiederum eine Spur von Gamma 5 Lambda Dagger SF von minus R halbe Komma T, dieses Mal nach X, dann Gamma μ Lambda A halbe, also jetzt kommt gerade diese Vertex rein, also das Quark ist halt von minus R halbe bis X propagiert, dann geht es weiter von X nach minus R halbe und T, also das heißt, wenn wir versuchen vielleicht zu unterringeln, also diese Dinge, das sind jetzt diese beiden Propagatoren hier gewesen, dann die Spur, die ist noch nicht zu Ende, mal Gamma 5 Lambda SF von plus R halbe 0 Y Gamma Nü Lambda B halbe, das ist jetzt der andere Vertex da drüben bei Y, SF von Y plus R halbe 0, also das ist jetzt gerade die Seite, die wir uns angeguckt haben. Naja, und jetzt müssen wir halt noch den Gluon-Vertex einführen und dieser Gluon-Vertex, der koppelt in gewisser Weise an drei Parameter an jeder Seite, nämlich einmal an den Farbindex, einmal an den Positionsindex X und einmal an den Viererindex μ. Und ja, ähnliches tut er halt auf der anderen Seite. Also da ist die Position Y, der Farbindex B und der Viererindex μ. Und irgendwo habe ich ihn hingeschrieben, da muss man jetzt halt mehr oder weniger einsetzen. Also was hier noch steht, ist nicht viel df μ nü a b xy. Also auch hier habt ihr halt die gleichen Dinge. Gut, und naja, dieses Diagramm, das muss man jetzt halt irgendwie ausrechnen. Und auch das ist eigentlich nicht sehr schwierig, weil die statischen Quarkpropagatoren das Ganze massiv vereinfachen. Irgendwie leider kann ich nicht alles, was wir noch brauchen, behalten. Also diese Formel hier wische ich jetzt weg, die brauchen wir gleich. Die sollte da vielleicht noch 5 Minuten länger im Gedächtnis behalten. Also gut, minus g Quadrat bleibt, dann habe ich von den statischen Quarkpropagatoren wieder dieses 2 oder i hoch minus 2 mt. Dann die Spur im Spinraum, die ist relativ angenehm, weil der Gluon-Propagator, den ich gerade weggewischt habe, der enthält nur ein Delta-Menü im Spinraum. Das heißt, da steht dann ein Objekt, Trace Gamma 5, 1 plus Gamma 0 halbe, Gamma μ, 1 plus Gamma 0 halbe, Gamma 5, 1 minus Gamma 0 halbe, Gamma μ 1 minus Gamma 0 halbe. Also das heißt irgendwie, die Spin-Komponente, die enthält kein R oder kein X, sondern ist einfach eine konstante Zahl. Das ist das, was ich auch anfänglich schon gesagt habe, wo wir unseren Testzustand konstruiert haben. Da habe ich damals bemerkt, dass das Gamma 5 keine besondere Rolle spielt. Und das zeigt sich hier auch. Und naja, das könnt ihr auch als Übungsaufgabe ausrechnen. Und da werdet ihr da minus 2 finden. Und ja, im Farbraum ist ähnlich. Der Gluon-Propagator gibt ein Delta, klein a, klein b im Farbraum. Also kann ich auch hier eine Spur schreiben. Lambda Decker, Lambda a halbe, Lambda, Lambda a halbe. Und das wird unter Umständen halt sehr wohl dann eine Rolle spielen. Also wenn ich andere Groß-Lambda-Matrizen, andere Farbeinstellungen wähle, kriege ich andere Endergebnisse. Gut, und dann der Rest ist mehr oder weniger ein ordinäres Integral, was halt, oder Doppelintegral, was zu lesen ist, d hoch 4x, Integral d hoch 4y, dann Delta von x minus r halbe zum Quadrat, Delta von y plus r halbe zum Quadrat, 1 durch 2, Pi hoch 4 Integral d hoch 4p e hoch minus ip x minus y. Also das p-Integral kommt jetzt vom Gluon-Propagator 1 durch p Quadrat. Gut, die Fourier-Transformation von 1 durch p Quadrat, die kann man ausrechnen. Am besten oder zweckmäßigsten ist, denke ich, wenn man in Kugelkoordinaten geht, in vierdimensionale, und dann wird man finden 1 durch 4 Pi Quadrat x minus y zum Quadrat, wobei das ist halt auch diese Nebenrechnung, die braucht 2 oder 3 Zeilen oder ja, lass es Mathematiker oder irgendwas machen. Gut, dann diese Integrale über x und über y, die sind auch wieder angenehm, weil hier Delta-Funktionen stehen, also die räumlichen Anteile, die fallen einem weg. Und das ist gerade das, was in der nächsten Zeile dann passieren wird. Also da haben wir dann bereits einen Vorfaktor 1 durch 2 Pi Quadrat, das irgendwie dieses Ding ist, und dieser 2, dann G Quadrat. Dann, weil die Delta-Funktionen zum Quadrat auftreten, bleibt uns jeweils eine übrig, also Delta 0 zum Quadrat, e hoch minus 2 mt. Und dann haben wir noch die Spur unverändert abgeschrieben im Farbraum. Und also was jetzt verbleibt als Integration ist dx0, dy0, 1 durch x0 minus y0 zum Quadrat plus r Quadrat. Und auch dieses Integral, also ohne dass ich es jetzt explizit vorrechne, das könnt ihr lösen, also am zweckmäßigsten, indem man eine Variablen-Transformation von zum Beispiel diesem y0 auf x0 minus y0 macht. Und naja, irgendwie kommt dann, glaube ich, Arcus Tangens oder was raus, und wer die plus minus unendlich Integrationsgrenzen einsetzt, dann ist das Endergebnis Pt dividiert durch R. Okay, und also schließlich hat man dann 2Pi g Quadrat Delta von 0 zum Quadrat. Hier expandiere ich wieder, wie gerade schon, diese i-Funktion, dann die Spur im Farbraum. Und t durch r.
Du hast vorhin gesagt, mit diesen vierdimensionalen Kugelkoordinaten.
Ja. Also das ist nur der Betrag von P. Also da gibt es einen Trick, den macht man auch sehr häufig in der Physik. Vielleicht habt ihr mal das Gravitationspotential von der sphärisch-symmetrischen Massenverteilung ausgerechnet. Also den Vektor x minus y, da wählt man sich das Koordinatensystem geeignet, dass der zum Beispiel in z-Richtung zeigt. Und dann steht da oben Betrag von p mal Betrag von x minus y mal ein Cosinus von Theta. Und also zwei Integrale sind dann nicht trivial, wobei das Theta-Integral, da kann man, also das ist sehr, sehr schön, wenn man das wählt, das kann man unmittelbar analytisch lösen und dann verbleibt nur noch das p-Integral. Also das ist was, wo man also sehr oft macht in der Physik und auch typischerweise in meistens Mechanik oder irgendwas mal vorkommt. Also es ist eine ordinäre Integrallösung. Also wenn es dich interessiert, probier es mal. Und wenn es nicht schaffst, dann komm bei mir vorbei, dann kann ich da gerne das mal zeigen und da können wir das gemeinsam tun. Gut. Ja, und damit sind wir im Prinzip fertig. Jetzt machen wir genau wie hier unten so einen Vergleich. Diese Expansion, die ich da unten hingeschrieben habe. Naja, und das, was uns halt jetzt gerade interessiert, das ist also dieses V2 von R, das tritt gerade in der Potenz g Quadrat auf und ja, die erste Ordnung in T wollen wir uns angucken und naja, das haben wir halt auch gerade hier stehen, also g Quadrat und dieses T hier und dann kommt Folgendes raus, also minus C0 G Quadrat V2 von R mal T, also das ist halt auch so ein Term in dieser Expansion da unten, wenn ich mit unserem Ergebnis hier vergleiche, dann ist der 1 durch 2 Pi g Quadrat Delta von 0 zum Quadrat und Reis Lambda Decker Lambda A halbe Lambda Lambda A halbe T durch R. Also das hier und das hier, das sind die einzigen Dinge, die wir im Folgenden jetzt benötigen werden. In gewisser Weise könnte das sagen, was ich hier jetzt getan habe, das ist ja unvollständig oder das glaubt er nicht so recht. Denn mein zwar hat dieser Term offensichtlich so eine Struktur, dass g Quadrat und t auftritt und im Ergebnis habe ich auch so ein g Quadrat t-Term. Aber im Prinzip könnten höhere Diagramme oder was die gleiche Struktur haben und deswegen könnte das unvollständig sein. Aber wenn man sich die höheren Diagramme hinschreibt und ein bisschen überlegt, dann wird man unmittelbar sehen, dass entweder höhere Potenzen von G-Quadrat halt auftreten, weil ich mehr Wechselwirkungsvertices brauche, oder aber dass dann mehrere Potenzen von T auftreten, wenn ich solche Integrale wie zum Beispiel hier lösen muss. Also das ist auch eventuell eine kleine Unsauberkeit, aber um zu zeigen, dass es vollständig ist, dann wieder, was weiß ich, eine Stunde zu verwenden, das will ich eigentlich nicht tun. Also deswegen ist das eher ein Statement als ein Beweis jetzt und das überlasse ich euch, wenn ihr das rigoros haben wollt, da genau drüber nachzudenken. Okay, ja, ich glaube, wir schaffen vielleicht gerade noch in den letzten 5 Minuten jetzt diese beiden Terme endlich zu einem physikalischen Ergebnis zu kombinieren. Ich denke, das da unten brauchen wir nicht mehr. was wir noch offen gelassen haben, das war, wie gesagt, die Farbausrichtung, also diese Matrix groß Lambda. Und die wollen wir jetzt mal festlegen. Also spezielle Farbausrichtung. Und zwar sogenanntes Color Singlet. Also Lambda gleich die Identitätsmatrix. Das ist wohl das physikalisch Vernünftigste, denn wahrscheinlich habt ihr schon oft gehört, dass Hadronen halt immer Farbsinglet-Zustände sind. Also es bedeutet halt, dass Rot anti-Rot, Grün anti-Grün und Blau anti-Blau in Linearkombination auftritt. Gut, und also wenn ich das wähle, dann kann ich mein C0 halt vereinfachen. Also da habe ich diese Trace von Lambda, Lambda, Dagger. Aber wenn Lambda die Identität ist, ist Lambda, Lambda, Dagger immer noch die Identität. Und die Trace von der 3x3-Matrix, die die Identität ist, ist halt Grad 3. Also kommt da raus, 2 Delta 0 zum Quadrat Trace von Lambda, Lambda, Dagger. Und das ist gerade 3 und damit habt ihr 6 Delta 0 zum Quadrat. Naja, und die andere wichtige Sache, die wir halt hier hingeschrieben haben, minus C0 G Quadrat V2 von R mal T ist gleich 1 durch 2 Pi G Quadrat Delta von 0 zum Quadrat. Dann hat auch wieder die Trace von Lambda Dagger, Lambda A halbe, Lambda Dagger, Lambda A halbe, T durch R. Gut, und in der Tat, also das hier auszurechnen, das ist vielmehr ein bisschen schwerer, wie zum Beispiel die Spur über die Gamma-Matrizen. Es mag daran liegen, dass ich mit diesen Gell-Mann-Matrizen nicht übermäßig viel Erfahrung habe, aber mir scheint auch, dass die verschiedener sind als die Gamma-Matrizen untereinander. Also da habe ich vielleicht 5 oder 10 Minuten gebraucht, bis ich dann das halbwegs vereinfacht hatte. Und ja, macht es mal selber, wenn ihr das genau nachvollziehen wollt. Da müsste dann eine 4 rauskommen. Wenn man, also man hier müsste ja noch summieren. Also AA entspricht einer Summe über alle 8 Matrizen. Gut, und damit hat man minus C0, also jetzt verwende ich das obere Ergebnis da bereits, G Quadrat minus 1 durch 3 Pi R mal T. Gut, und also jetzt kann ich insgesamt beides kombinieren. Also wenn halt, das hier diesen Wert ergibt und dann habe ich diese 6 da unten sozusagen wieder eingesetzt, um C0 zu schreiben, dann kann ich dieses C0 halt wegkürzen und das G geht auch weg und damit habe ich das gesuchte V2 von R und das ist gerade minus 1 durch 3 Pi R und damit insgesamt ist mein VQQ im Singlet als Funktion von R. Dieses V0, also diese Konstante, um die wir uns nicht bemüht haben, minus in Ordnung G Quadrat 3 Pi durch R plus Ordnung G hoch 4. Also das heißt, ein Quark und ein Antiquark in einem relativen Farbsinglet-Zustand verhält sich genauso wie zwei elektrisch geladene Teilchen. Also es ist ein 1 durch R-Potenzial, ein anziehendes 1 durch R-Potenzial. Und gut, wenn man so will, oder dieses anziehende 1 durch R-Potenzial, das deutet halt bereits darauf hin, dass Quarks und Antiquarks sich zusammenbinden und naja, Mesonen oder Hadronen formen. Denn dieses Vorzeichen, das zeigt halt eine attraktive Wechselwirkung an. Dann, ja, wenn wir jetzt schon 2 Minuten drüber sind, lass mich noch einen Kommentar machen, dann ist das zumindest fertig bis zum nächsten Mal. Also die Störungstheorie, die ist nur für kleine Abstände R gültig, also für große Abstände, und das kann man erst verstehen, wenn man Renormierung beredet hat. Da ist eine Störungstheorie keine gute Reihenentwicklung mehr, also das konvergiert nicht. Das heißt, was ihr hier seht, dieses Coulomb-artige Potential, das ist nur dann vernünftig, wenn R hinreichend klein ist. Also um mal eine halbwegs vernünftige Zahl anzugeben, würde sagen, unterhalb von 0,2 Fermi. Und naja, das vollständige Quark-Antiquark-Potential, wenn man sich anguckt, das sieht irgendwie so aus. Das hat hier, also hier ist R und hier ist V, Q, Q bar. Und hier ist es halt proportional 1 durch R, wie wir es gerade berechnet haben. Und hier ab so Entfernungen von vielleicht 0,25 Fermi oder was, beginnt es dann linear zu werden. Also da ist es proportional zu einer Größe Sigma mal R. Und eigentlich erst dieses lineare Anwachsen hier, was man in Störungstheorie halt aufgrund dieser Limitierung nicht berechnen kann, das liefert dieses eigenartige Phänomen des Confinements, wo ihr sicher alle schon mal irgendwann gehört habt, nämlich, dass ich Quarks nie in einem Experiment isolieren kann. Also wenn ich einen Quark versuche, von seinem Antiquark-Partner wegzuziehen, muss ich immer mehr Energie reinstecken. Also egal, wie weit ich weggehe, lässt die Kraft nie nach. Und irgendwann ist die Energie so groß, dass halt ein neues Quark-Antiquark-Paar entsteht. Und dann habe ich nicht ein separiertes Quark, sondern plötzlich 2 Mesonen statt zum Beispiel 1 Meson. Und naja, diesen Anteil hier, wie gesagt, in Störungstheorie kann man es nicht ausrechnen. Deswegen war auch dieses Quark-Modell oder diese Quark-Formulierung anfänglich also von vielen nicht wirklich akzeptiert. Und das kann man mittlerweile zumindest mit dem Computer halt ausrechnen. Und zwar mit der Gitter-Eich-Theorie. Also so die letzten vielleicht 2 Wochen oder was des Semesters, wenn wir uns damit dann noch beschäftigen, und dann werde ich euch zumindest skizzieren wahrscheinlich, wie man das ja auch ausrechnet, im Gegensatz zu diesem Anteil, den wir jetzt halt heute bereits über Störungstheorie bekommen haben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche das noch gar fertig. Was noch fehlt, ist, dass wir das Lambda in ja, keiner Singlet-Konfiguration anschauen. Dann werde ich noch auf diese Frage zur Helizität auch das nächste Mal antworten, und dann beginnen wir mit der Renormierung. Gut, dann schönes Wochenende.